True Crime Austria.
Hallo und herzlich willkommen zur 52. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und vor das Mikro gekämpft hat sich heute auch Hubertus.
Hallo, mit leichter Reibeisenstimme, ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr.
Und wir sind auch zuversichtlich, dass wir trotzdem gut durchkommen und ich würde sagen, wir starten dann, um es dir auch ein bisschen leichter zu machen mit dem Einstieg, ganz seicht mit einem kleinen Themenmix. Vielen Dank, dass ihr so fleißig bei unserer Umfrage mitgemacht habt. Das war ganz spannend für uns mal zu lesen, was ihr so über das ein oder andere denkt.
Die Umfrage ist auch noch offen. Ihr könnt also über den Link in den Shownotes dieser Folge oder der letzten immer noch mitmachen. Wir lassen das jetzt noch einen Monat mindestens so lange und dann werten wir in aller Ruhe aus. Was wir aber jetzt schon als Tendenz herausgelesen haben, wir waren sehr überrascht, dass ihr oder viele von euch gar nicht wussten, dass wir bei Social Media vertreten sind und dort auch wahnsinnig viel machen und vor allem ja auch Bildergalerien zu jeder Folge erstellen. Also für diejenigen, die das noch nicht wussten, schaut da doch gerne mal rein und in diesem Sinne.
Genau, wir geben den Hinweis, den wir sonst eigentlich am Ende jeder Folge drin haben, direkt mal am Anfang mit. Ihr findet uns bei Facebook und Instagram als True Crime Austria. Per Mail sind wir unter hinweise@truecrimeaustria.at zu erreichen. Und wer uns darüber hinaus unterstützen mag, findet in den Shownotes Links zu den Plattformen Patreon, Steady und PayPal. Dazu übrigens auch noch etwas, was vielleicht nicht allen bekannt ist. Ich wurde letztens gefragt, warum man um unseren Podcast herum eigentlich ab und zu Werbung hört, obwohl man Spotify Premium hat. Das liegt daran, dass ihr damit Spotify bezahlt und nicht die Podcasts. Es gibt bestimmt auch Exklusivformate, aber normale, herkömmliche Podcasts bekommen von Spotify nichts dafür, dass sie dort gespielt werden. Das ist eher ein Ding von, hallo, ihr könnt gerne bei uns dabei sein, aber das refinanziert das Projekt eigentlich nicht. Deswegen sind Werbeschaltungen über zum Beispiel die Hosting-Plattformen ein Weg dafür. Und wenn bei euch in den Playern Werbung direkt bei True Crime Austria auftaucht, dann, weil wir entweder Kooperationen haben, das kündigen wir dann auch immer deutlich und transparent an, oder weil es vor- oder nachgeschaltet wird. Das sind dann auch oft lokale Spots. Ich weiß noch, dass einer von euch uns zum Beispiel geschrieben hatte, hey, das Autohaus aus dem Nachbarort war irgendwie dabei, wie lustig. Und das lag dann daran, dass das eben lokal zugeordnet wurde sozusagen. Vielleicht einfach als kleine Anekdote aus dem Podcaster- und Podcasterinnen-Business.
Und aller guten Dinge sind drei. Wir hatten ja ein Jubiläumsgewinnspiel. Das ist ausgelost. Alle Gewinnerinnen und Gewinner sind informiert. Und wir wünschen euch natürlich viel Spaß beim Kriminalspiel lösen.
Damit richten wir unseren Blick auf die heutige Folge. Mit Stand Mai 2024, also ganz frisch, wurden in Österreich 884 Menschen vermisst. 386 davon waren Minderjährige. Statistisch gesehen tauchen die meisten davon zum Glück wieder auf. Doch es gibt auch Fälle, die lange ein Rätsel bleiben. Und einen davon schildern wir euch heute. Die Namen der Beteiligten haben wir geändert. Es geht los mit Julia verschwindet.
Unser Fall beginnt mit einer Vermisstenmeldung vom 4. Juli 2006 im niederösterreichischen Bezirk Hollerbrunn. Genauer gesagt im 1600 Seelendorf Pulkau. Seit vergangenen Dienstag, heißt es darin, wird ein Mädchen aus der Gemeinde vermisst. Es gab eine groß angelegte Suchaktion mit rund 60 Personen unter Beteiligung von Feuerwehr, Polizei und einer Rettungshundestaffel. Bisher jedoch ohne Erfolg. Es handelte sich bei der vermissten Person um Julia aus Pulkau. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war das Mädchen 16 Jahre alt. Ein Ermittler sagte dazu,
sie wurde gesehen, als sie am 27. aus dem Bus ausgestiegen ist. Seither wissen wir nichts mehr. Wir haben leider bis jetzt noch nichts.
Nach einigen Falschmeldungen über angebliche Sichtungen gab es zum Wochenende dann die nächste Nachricht. Eine Leiche war gefunden worden. Der tote Körper einer jungen Frau, geschätztes Alter 17 bis 25 Jahre. Auch die Größe passte ungefähr zu Julia. Gefunden hatte man sie an den Gleisen der Westbahn. Dort hatte sie der Bahnhofsvorsteher aus Reckerwinkel entdeckt. Er konnte ihr nicht mehr helfen, die junge Frau war an einem Schädelhirntrauma gestorben. Wahrscheinlich hatte sie einen Zug gestreift. Allerdings trug die Tote weder einen Ausweis noch sonst etwas mit sich, woran man sie einwandfrei hätte identifizieren können. Lediglich eine auffällige bunte Halskette und einen Ring konnte man sicherstellen. Damit stellte sich bald heraus, es war nicht Julia. Ihr Schicksal blieb weiter im Dunkeln. Noch gab es keine Spur von ihr, seit sie am Nachmittag vor inzwischen mehr als einer Woche das letzte Mal nach der Schule gesehen wurde. Die Suche ging also weiter. Immer wieder wurde die Vermisstenmeldung mit der Bitte um Hinweise veröffentlicht.
Julia ist 16 Jahre alt, 1,65 Meter groß, hat schwarze, schulterlange Haare und eine kleine Narbe am Kinn. Zuletzt trug sie graue Jeans, ein rosafarbenes Trägertop und gelbe Turnschuhe.
Es gab weitere Hinweise, wonach sich Julia in St. Pölten, in Hartberg oder Znaim befinden könnte, aber alles verlief im Sand. Aus einer Woche wurden bald zwei und noch immer kein Lebenszeichen. Dafür drangen mehr Details von ihrer letzten Sichtung an die Öffentlichkeit. Beim Aussteigen aus dem Schulbus an der Endstation in Pulkau war sie das letzte Mal gesehen worden. Sie trug dabei 4 Langenscheid-Wörterbücher unter dem Arm. Auch einen weißen Arbeitskittel hatte sie dabei. Ihr Zuhause war keine 300 Meter von der Busstation entfernt. Ansonsten hatte Julia wenig bei sich, kein Bargeld, kein Ausweis, eine Schultasche ebenfalls nicht, da es in der letzten Woche vor den Ferien kaum Unterricht gab. Eine ihrer engen Freundinnen berichtete, dass sie noch gemeinsam im Schulbus gewesen waren.
Ich bin mit demselben Schulbus wie Sie heimgefahren. Ich bin aber eine Station vorher ausgestiegen. Wir haben uns noch mit ein paar Freundinnen ausgemacht, dass wir ins Bad nach Pulkau fahren.
Wann genau, das wollten sich die Mädchen per SMS ausmachen.
Ich habe ihr geschrieben, aber da ist nichts mehr zurückgekommen.
Das erzählte eine Freundin damals dem Kurier. Natürlich hatten ihre Eltern und die Polizei immer wieder versucht, Julia über ihr Telefon zu erreichen. Es war ein Ericsson Club-Handy. Das letzte Telefonat führte sie um 10.45 Uhr. Danach kam kein Anruf mehr durch. Man nahm an, dass das Handy ausgeschaltet war. Als 2 Mädchen meldeten, sie hätten Julia zu Fuß auf einem Radweg zwischen den Nachbarorten Retz und Kleinhöflein erkannt, versuchte die Polizei dort noch einmal eine gezielte Handyortung. Tatsächlich schaffte sie es, Julias Handy anzupeilen. Man ortete es über einen tschechischen Handymast an der Grenze, nur etwa 10 Kilometer von Pulkau entfernt. Und dann noch einmal in der Kleinstadt Horn. Allerdings ließ sich der Standort nicht exakt bestimmen und schließlich brach die Verbindung endgültig ab.
Julias Eltern hatten inzwischen begonnen, überall in der Umgebung Suchplakate aufzuhängen. Über 1400 Stück wurden verteilt und an öffentlichen Orten angebracht. Auch eine eigene Website für Hinweise hatte man eingerichtet. www.findetjulia.org. Dort waren Julias Social-Media-Profile verlinkt. Sie war vor ihrem Verschwinden oft auf Chat.at oder SMS.at unter dem Nicknamen Fallen Angel 14, Still Dead oder Dead Inside eingeloggt. Dutzende Personen kommentierten unter diesen Einträgen. Verwertbare Hinweise gab es jedoch kaum. User Happiness5 schrieb etwa:
Hallo, mir ist, als hätte ich dieses Mädchen schon einmal in Salzburg gesehen. Hat sie eventuell Verwandte oder Bekannte oder vielleicht sogar Freunde dort? Ich meine, kann natürlich auch sein, dass es mehr gibt, die so aussehen wie sie. Hoffe für euch, dass ihr sie bald wieder wohlauf findet.
Juli111 schrieb: Wenn ihr Julia gefunden habt, benachrichtigt mich bitte. Ihre Geschichte hat mich ganz schön mitgenommen. Oder dieser Eintrag von Kathi L. Hey, habt ihr die Süße echt immer noch nicht gefunden? Kein einziges Zeichen von ihr? Ich wünsche der Familie und den Freunden alles Glück der Welt, dass sie sie wiederfinden.
Seit 14 Tagen recherchieren wir, aber sie hat keine Spuren hinterlassen. Langsam geht uns die Luft aus, das deprimiert uns. Es ist wie ein Puzzle, in dem einige Stücke fehlen.
sagte ihr Vater Egon damals. Dann, 3 Wochen später, ging ein Aufatmen durch die Gemeinde Pulkau. Julia ist wieder zu Hause. Dutzende Bekannte riefen bei der Familie an, um zu sagen, wie sehr sie sich für sie freuen. Im Radio wurde ihr Wiederauftauchen gemeldet. Nur um später zu hören, dass das alles ein dummes Gerücht war. Julia blieb nach wie vor verschwunden.
Natürlich verstehen wir, dass solche Fehler passieren können, aber für uns waren diese bangen Stunden der Ungewissheit eine schmerzhafte Qual,
sagte Vater Egon. In diesen Tagen zog noch ein anderer Vermisstenfall die Aufmerksamkeit auf sich. Am 23. August gelang Natascha Kampusch die Flucht vor ihrem Entführer. Ihr nahezu vergessener Fall, der sich nun nach mehr als 8 Jahren löste, machte weltweit Schlagzeilen. Damit geriet die Berichterstattung rund um Julia zwar in den Hintergrund, dennoch gab die Flucht Julias Mutter Hoffnung, auch ihre Tochter könnte wieder auftauchen. Ich habe mich wirklich gefreut, für die Natascha und für die Eltern, aber die Freude ist kombiniert mit der Frage, werde ich auch so lange auf mein Kind warten müssen? Aber ich denke, nein, ich hoffe, dass es nicht so lange dauern wird, sagte Julias Mutter. Aber trotzdem.
Wir wissen heute genauso wenig wie am 27. Juni,
ergänzte Vater Egon in einem Interview mit der Kronenzeitung. Dann gingen für Julias Mitschüler die Sommerferien zu Ende und die Schule fing wieder an. Nun mit einer Schülerin weniger. Ihre Klasse veröffentlichte einen offenen Brief, in dem sie Julia bat, doch bald wiederzukommen. Auf diesem Weg wollen wir dich, Julia, persönlich ansprechen. Wir, das sind deine Klassenkolleginnen, die die Hoffnung nicht aufgegeben haben, dass du zurückkommst. Niemand wird dir Vorwürfe machen, dein Platz ist frei. Wir würden uns freuen, wenn du ihn ausfüllst. Während wir das schreiben, denken wir daran, was wir alles unternommen haben und würden uns freuen, wenn du bald wieder da bist. Julia, wir sind noch immer 22. Du kannst dich jederzeit bei uns melden. Anfang Oktober, 3 Monate nach Julias Verschwinden, intensivierte man die Suche mit Fokus auf die Hauptstadt Wien. Über 1000 Plakate wurden an allen größeren Kreuzungen, in Einkaufszentren und auch in U-Bahn-Stationen aufgehängt. Der Grund dafür war die Aussage von 2 Frauen, die meinten, sie hätten Julia in Wien gesehen. Es gab noch weitere Meldungen aus dem Wiener Stadtgebiet. Das Mädchen hätte sich um eine Stelle beworben oder sich im Bereich eines U-Bahn-Knotenpunkts aufgehalten. Vielleicht ist sie an irgendeine Gruppe geraten, die ihr hilft. Sie hat ja nicht einmal Kleidung mitgenommen, meinte ihre Mutter. Trotz der inzwischen langen Zeit, die Julia verschwunden war, hatte die Polizei keine Anzeichen, von einem Verbrechen auszugehen.
Wir sehen den Fall nicht als Kriminalfall. Im Gegensatz zum damaligen Verschwinden von Natascha Kampusch gibt es bei Julia absolut keine Hinweise darauf, dass sie entführt worden sein könnte.
Ende November wurde der Ermittlungsakt an ein Team des Landeskriminalamts übertragen. Zunächst herrschte einige Aufregung darum, da die Gratiszeitung Heute falsch unterstellt hatte, Julias Fall wäre an eine Mordkommission weitergereicht worden. Tatsächlich, so sagten die Beamten damals, war das ihr Cold Case Management. Man hatte also nach wie vor keine konkreten Indizien oder Motive über den Zeitpunkt ihres Verschwindens hinaus. Wir rekonstruieren einmal unseren Wissensstand bisher.
Nach den Berichten ihrer Eltern stand Julia an jenem 27. Juni 2006 gegen 6:15 auf. Duschte, machte sich fertig und frühstückte schweigend. Das war nicht ungewöhnlich, morgens war Julia nie besonders gesprächig. Danach nahm sie ihre Umhängetasche, schlüpfte in ihre Flipflops und ging mit einem Ciao aus der Tür. Das war um etwa 6.45 Uhr. Denn ihr Vater Egon erinnerte sich, dass er um diese Zeit im Schlafzimmer die Fenster geöffnet hatte. Dabei sah er Julia unten auf der Straße gerade um die Ecke zum Hauptplatz biegen. Das letzte Mal, dass er seine Tochter sah. Danach ist dokumentiert, dass Julia in den Bus in Richtung ihrer Schule, der HLW Horn, stieg und eine halbe Stunde später ankam. Während der nächsten Stunden war sie im Gymnasium mit einer Projektgruppe beschäftigt. Dabei verhielt sie sich in keiner Weise auffällig, meinten die anderen Jugendlichen aus ihrer Klasse und ihre Schulfreundinnen. Sie hätte gescherzt und gelacht, aber auch von Problemen mit ihrem Freund erzählt. Er war 2 Jahre älter als sie. Sie waren seit dem Sommer 2005 zusammen. Es schien eine typische Teenager-Beziehung gewesen zu sein. Viele Streitigkeiten, ebenso viele Versöhnungen. Und nun hatten beide ein weiteres Mal Schluss gemacht. Aber auch diese Trennung war kein Grund, hoffnungslos zu verzweifeln. So machte es laut den Freundinnen zumindest den Eindruck. Julia schien sich auf eine Grillparty am Wochenende und den geplanten Nachmittag im Freibad mit 2 Freundinnen zu freuen. Sicher war, dass Julia nach der Schule zurück nach Pulkau fuhr. Das war kurz nach 13 Uhr. Da ihre Klasse in einen anderen Raum übersiedeln würde, hatte sie ihr Spindfach ausgeräumt. Deshalb hatte sie die Lexika, den Arbeitsmantel und ein paar Sportschuhe dabei. Gegen 13:30 kam sie mit diesen Sachen beladen an der Endhaltestelle in Pulkau an. Dort wurde sie das letzte Mal eindeutig gesehen. Die spätere Handyortung ergab, dass ihr Handy 14:30 kurz in Horn eingeschaltet wurde. Aber telefoniert wurde von dem Anschluss nie wieder. Damit verlor sich ihre Spur. Es fehlten jegliche Indizien, die Rückschlüsse zu ihrem Verbleib geben konnten. Weder hatte man sie in ein Fahrzeug steigen, noch mit jemandem reden oder in eine bestimmte Richtung gehen sehen. Niemand konnte sagen, ob sie einen Umweg gemacht hatte oder direkt nach Hause gehen wollte. War Julia von zu Hause weggelaufen, hatte sie Selbstmord begangen, war sie entführt worden. Die Ermittler waren inzwischen ergebnislos hunderten Hinweisen nachgegangen und hatten tausende Suchplakate aufhängen lassen.
Wie so oft in solchen Fällen bemühte man die Statistik. 90% der Abgängigen kommen laut Landeskriminalamt wieder zurück. Das hoffte man natürlich auch bei Julia. Um die Mitte der Nullerjahre galten in Österreich rund 800 Personen als vermisst. Davon waren etwa 150 bis 200 unter 18 Jahren alt. Viele der Jugendlichen tauchten nach wenigen Tagen unversehrt wieder auf.
So erklärt sich auch die hohe Zahl der Vermissten,
sagte ein Sprecher des Bundeskriminalamts.
Denn während einige gefunden werden, verschwinden schon wieder andere.
Fälle wie der von Natascha Kampusch oder von Julia, bei denen Jugendliche längere Zeit vermisst werden, waren damals wie heute sehr selten. 2006 sprach man von 3 oder 4 Fällen in ganz Österreich. Eine sehr geringe Zahl an Kindern fällt einem Verbrechen zum Opfer. Der Sprecher des Bundeskriminalamts ergänzte, dass wenn ein Kind ermordet wurde, aber seine Leiche nicht gefunden wurde, es weiterhin als vermisst geführt wird. Da es kaum Anhaltspunkte gab, die auf ein Motiv für Julias Verschwinden hindeuteten, spekulierte man in alle möglichen Richtungen. War sie vielleicht ausgerissen, weil sie Angst vor dem nahenden Ende des Schuljahres und ihrem Zeugnis hatte? Tatsächlich galt die Zeit der Zeugnisverteilung in Polizeikreisen als Hochphase für weggelaufene Kinder. Sie ist eine mittelmäßige Schülerin, hat sich zuletzt sogar ein bisschen steigern können, sagte ihre Mutter. Damit schien es also nichts zu tun zu haben. Dann dachte man noch an Liebeskummer. Ich habe von einer Klassenkollegin von ihr erfahren, dass am Sonntag oder Montag Schluss mit ihrem Freund war. Sie war aber am Dienstag noch gut drauf, also nicht extrem niedergeschlagen, erzählte eine Freundin. Davon wussten auch die Eltern.
Sie hatte große Probleme gehabt, die wir jetzt erst erkennen. Aber dass es so heftig kommt, hätten nicht einmal ihre besten Freundinnen gedacht.
Dabei wuchs Julia in geordneten Verhältnissen auf. Egon und Corinna arbeiteten als Lehrer. Gemeinsam hatte das Ehepaar erst 2 Söhne bekommen. Am 29. Mai 1990 kam dann Julia zur Welt. Sie galt als sehr tierlieb. Immer wieder brachte sie verletzte Tiere nach Hause und päppelte sie hoch. Julia war außerdem sehr sportlich. Sie kletterte, ging schwimmen oder laufen und unternahm immer wieder Radtouren. Auch in der Schule war sie alles andere als eine Außenseiterin. Sie hatte Freundinnen, war auch oft auf Partys eingeladen.
Julia schien in vielerlei Hinsicht ein normaler Teenager der Nullerjahre gewesen zu sein. In ihrem Zimmer hingen Bandposter und ein Plakat von einem tropischen Palmenstrand. Auf einem Regal Harry Potter Bücher und jugendliche Pferderomane. Unter ihren CDs aber durchaus auch schon Punk- und Rockmusik. die Nicknames ihrer Social-Media-Profile Fallen Angel 14 oder Dead Inside. Nach allem, was man damals wusste, waren sie aber nicht wörtlich zu nehmen. Zumindest gab es keinerlei Anzeichen dafür, dass Julia Selbstmordgedanken gehabt hätte. Auch in ihrem Tagebuch, das die Eltern inzwischen gelesen hatten, fanden sich keine Hinweise dazu. Allerdings hatte sie sich in den letzten Monaten vor ihrem Verschwinden zusehends in sich zurückgezogen. Sie redete kaum noch mit ihren Eltern. Es gab während dieser Zeit auch immer wieder Streit über Ausgehzeiten oder das Taschengeld. Am Morgen, bevor Julia verschwand, hatte sie ihrer Mutter Corinna unvermittelt gesagt, sie wolle einen Termin bei einer Psychotherapeutin.
Sie wollte immer alles auf Druck machen, das war mir aber zu eng, daher habe ich ihr gesagt, dass wir das später besprechen.
Nachgefragt, ob es dafür einen besonderen Grund gäbe, hatte ihre Mutter nicht. Sie dachte, das wären wieder die üblichen Stimmungsschwankungen ihrer pubertierenden Tochter.
Natürlich fragen wir uns nun ständig, haben wir Fehler gemacht? Ist es unsere Schuld, dass Julia nicht mehr da ist?
In ihrem Zimmer fanden die Eltern einen gepackten Rucksack mit Kleidung und Reisepass.
Aber warum hat sie den Rucksack nicht mitgenommen?
Fragte sich ihre Mutter. Schon ein Jahr zuvor war Julia weggelaufen. Sie kam aber schon nach einem Tag wieder zurück.
Beim letzten Mal, als sie ausgerissen ist, hat sie mich angerufen. Diesmal nicht.
Erinnerte sich eine ihrer Freundinnen. Das soll auch der Grund gewesen sein, weshalb sich Julias Ex-Freund nicht an den Suchaktionen beteiligen wollte. Er würde das Ganze nicht ernst nehmen, da sie schon öfters weggelaufen wäre und sicher bald wieder auftauchen würde. Es war etwa ein Jahr her, da hatten sich Julia und Leon Rieder kennengelernt. Damals war er Leiter einer Jugendgruppe. Am Wochenende vor Julias Verschwinden war er gerade mit seiner Klasse bei einem Schulausflug in Prag. Die beiden schrieben sich SMS. Dabei kam es zum Streit, wohl weil Julia eifersüchtig war. Am Montagnachmittag, als Leon Rieder zurück war, machte er dann telefonisch Schluss. Den nächsten Tag blieb er zu Hause. Das war der Dienstag, an dem Julia verschwand. Am Abend rief ihn Julias Mutter an, ob er wisse, wo sie sei. Er sagte, er wüsste nichts. Julias Mutter hatte übrigens schon einige Zeit zuvor von einem ihrer Söhne gehört, dass Leon Rieder Drogen konsumiere. Aber sie hatte Julia nie darauf angesprochen.
Sie hätte wieder heftig reagiert. Das wollte ich vermeiden.
Über die nächsten Monate und Jahre kamen immer wieder neue Hinweise zum Vermisstenfall auf. Nicht nur aus Österreich, die Informationen stammten aus ganz Europa und weit darüber hinaus. 2009 meldete sich etwa ein LKW-Fahrer. Er hatte einen Zeitungsbericht über den Fall Julia gelesen und sich erinnert, damals eine Tramperin mit nach Holland genommen zu haben. Die niederländische Polizei ermittelte, ohne Ergebnis. Dann hieß es, man hätte Julia im ägyptischen Hurghada gesehen. Oder in Wien oder in Tschechien, aber immer wieder Fehlanzeige. Eine größere Fahndung wurde eingeleitet, als ein Informant erzählte, Julia wäre an den Persischen Golf verschleppt worden, nach Dubai. Der Informant erzählte von einem Mädchenhändlerring, dem Julia zum Opfer gefallen sein sollte. Laut seinen Angaben hätte die kriminelle Vereinigung von Rom aus ihre Fäden gezogen und Mädchen in die ganze Welt vermittelt. Aber auch hier kein Ergebnis. Über 120 Einvernahmen und gut 250 konkrete Hinweise hatte die Polizei bis dahin bearbeitet.
Immer wieder setzten sich Julias Eltern dafür ein, dass der Fall neu aufgerollt und nicht zu den Akten gelegt wird. Besonders als den zuständigen Ermittlern im Fall Kampusch Fehler vorgeworfen wurden oder die Taten von Josef Fritzl an die Öffentlichkeit drangen. Schon im Februar 2008 engagierten die Eltern neuen Rechtsbeistand. Es war der Anwalt, der zuvor Natascha Kampusch vertreten hatte. Und er war mit vermissten Fällen vertraut. Sie pochten darauf, den Fall erneut unter die Lupe zu nehmen. Im März 2010 war es dann soweit. Eine andere Ermittlungsgruppe aus erfahrenen Polizisten nahm sich des Falles Julia an. Das brachte neuen Wirbel ins kleine Pulkau. denn das Bundeskriminalamt befragte erneut Freunde, Freundinnen und Bekannte von Julia, fast 4 Jahre nach ihrem Verschwinden. Die Beamten ließen das Internet und die Chatforen durchforsten, in denen sich Julia aufgehalten hatte. In der Umgebung von Pulkau wurden mit einem Hubschrauber neue Luftaufnahmen gemacht und von einem erneuten Zeugenaufruf erhoffte man Hinweise. Dann, am 17. April 2010, sickerte eine Neuigkeit durch. Die Fahnder hätten wohl ernstzunehmende Informationen ausgegraben. Durch die Befragung mehrerer Bekannter von Julia war man auf 3 Personen gestoßen, bei denen sie gesehen worden wäre. Dazu soll sie mit den Insassen eines Autos in dunkler silberner Farbe gesprochen haben. Wer Angaben zu der Identität bzw. dem Aussehen der Jugendlichen oder dem Fahrzeug machen könne, solle sich unbedingt melden. Aber es meldete sich niemand. Das machte die Fahnder stutzig. Sie sprachen bei einigen Befragten gar von einer Mauer des Schweigens, gegen die sie mit ihren Fragen stoßen würden.
Wir gehen davon aus, dass Leute in und um Pulkau Dinge wissen, die für unseren Fall bedeutend sein können.
Wie nun bekannt wurde, hatten viele der Jugendlichen in Julias Alter und etliche ihrer Bekannten einige Hemmungen, mit der Polizei zu sprechen. Die Polizeiarbeit hätte damals vieles aufgedeckt, das besser im Verborgenen geblieben wäre. Etwa, dass einige Teenager aus Pulkau bei Partys nicht nur Radler und Cola rum, sondern auch Haschisch und Ecstasy konsumiert hätten. Und als das damals aufflog, haben sie heftige Probleme bekommen. Auch Julia soll bei solchen Partys gewesen sein. Da lag für die Polizisten natürlich die Frage nahe, woher die Jugendlichen ihre Drogen bezogen hatten. Nach weiteren Einvernahmen verrieten 2 Freunde von Julia schließlich 3 Namen. Franz Ruth, Rudolf und Saskia Brenner. In anderen Quellen ist davon die Rede, dass Julias Ex-Freund den Hinweis gegeben haben soll. Das Trio war mit Julia wohl regelmäßig in Kontakt gewesen. Spätestens ab 2005 und auch am Tag ihres Verschwindens.
Am 10. Mai 2010 war es soweit. Nach 4 Jahren gab es die ersten Festnahmen im Fall Julia. Die Polizei teilte mit, sie habe 3 Personen in Horn in Gewahrsam genommen. Von bewaffneten Drogendealern war die Rede. Dazu war eigens eine Cobra-Einheit angerückt. Die Spezialeinheit umzingelte gegen 6 Uhr früh die Wohnung eines der Verdächtigen. Dann fielen Schüsse. Der Schäferhund des Wohnungsbesitzers wurde erschossen. Parallel gab es Razzien in 2 weiteren Häusern. Der ORF meldete:
Heute früh schlagen 50 Polizisten und Cobra-Männer gleichzeitig zu. Im Bezirk Horn und in Gars am Kamm durchsuchen sie Wohnungen und einen Bauernhof. 2 Männer und eine Frau im Alter zwischen 20 und 25 Jahren werden festgenommen. Sie stammen aus dem Drogenmilieu und sollen Julia mit Haschisch beliefert haben. Die Festgenommenen stehen unter Verdacht, Informationen zum Verschwinden der Vermissten bewusst zurückgehalten zu haben.
Es schien sich also tatsächlich um die 3 damals Jugendlichen zu handeln, die man gemeinsam mit Julia gesehen hatte. Franz Ruth war 25, seine Ex-Freundin Saskia Brenner 27 und deren Bruder Rudolf Brenner 21 Jahre alt. Einer von ihnen fuhr einen silbergrauen Mazda 626, ähnlich dem Auto, mit dem Julia gesehen worden war und in das sie vielleicht sogar einstieg. Alle 3 waren den Angaben zufolge arbeitslos, Polizei bekannt und zumindest einer von ihnen hatte wohl schon Einträge in seiner Strafakte, also eine Vorstrafe. Nach dem Hinweis auf die Verbindung zwischen den 3 und Julia waren ihre Telefone von der Polizei abgehört worden. Entscheidend wurde ein Telefonat am 1. Mai. Nachdem er erfahren hatte, dass sie angeschwärzt worden waren, soll Franz Ruth am Handy zu Saskia Brenner gesagt haben, dass sie verpfiffen wurden und Julias Ex jetzt alles auspacken würde. Für die Ermittler klang das, als ob Franz Ruth die anderen warnen wollte. Dieses Gespräch war für die Fahnder und die Staatsanwaltschaft ein entscheidendes Indiz dafür, dass alle 3 mit dem Verschwinden von Julia in Verbindung stehen könnten und sich bewusst vor einer Aussage drückten. Nun konnten sie dingfest gemacht werden.
Aber was könnten die drei für ein Motiv gehabt haben, Julia zum Schweigen zu bringen? Eine These verbreitete sich rasant, vor allem befeuert durch die Boulevardmedien. Das Trio hatte Julia Drogen gegeben oder vielleicht sogar gemeinsam mit ihr konsumiert. Dabei muss, so die Theorie, etwas schiefgegangen sein und Julia war der goldene Schuss verabreicht worden. Sie kollabierte und starb. Damit ihr Tod nicht auf die drei zurückfiel, hätten sie Julias sterbliche Überreste verschwinden lassen und ihren Kontakt verschleiert. Angeblich soll Franz Ruh zu dieser Zeit auch noch Bewährung gehabt haben. Er hätte in Wien Frauen überfallen und dafür eine bedingte Strafe kassiert. Soweit die Gerüchteküche. Nach 4 Jahren schien man nun der Lösung des Rätsels um das Verschwinden von Julia so nah wie nie zuvor. Innerhalb weniger Stunden wurden auch die Medien von der Euphorie der Ermittler angesteckt. Sie präsentierten das Privatleben der drei Verdächtigen einer breiten Öffentlichkeit. Man stempelte sie als Drogendealer ab. Der Fall stünde kurz vor der Aufklärung. Nach der Festnahme folgten stundenlange Einvernahmen. Doch alle drei beteuerten, mit Julia nichts zu tun gehabt zu haben. Sie wollten sie nicht einmal direkt gekannt haben. Das silbergraue Auto könnte einen Hinweis liefern, doch dabei gab es einen Ermittlungsrückschlag. Der Wagen, in dem Julia mitgefahren sein soll, war mittlerweile verschrottet worden. Dem Haftrichter reichten das Beweismaterial und die Ergebnisse der durchgeführten Hausdurchsuchungen nicht aus, um die U-Haft zu verhängen.
Es fehlt der dringende Tatverdacht in Richtung Freiheitsentziehung.
Zunächst wurde der jüngste der drei entlassen. Rudolf Brenner hatte wohl tatsächlich keinerlei Kontakt zu Julia. Saskia Brenner und ihr Ex-Freund blieben zunächst in Untersuchungshaft, doch auch ihnen konnte nichts nachgewiesen werden. Nach kaum 2,5 Tagen waren alle frei. In den Medien gab das Trio Interviews, wie schlimm sie die Vorverurteilung mitgenommen hatte. Und die Kritik an den Fahndern wurde abermals laut. So erzählte Franz Ruth im Gespräch mit dem Kurier:
Ich habe Julia noch nie in meinem Leben gesehen. Dabei soll sie laut Polizei sogar bei uns in der Wohnung gewesen sein. Aber an dem Tag sind wir umgezogen.
Und auf das Auto angesprochen, sagte er:
Ich habe nie ein graues Auto gehabt und schon gar keinen Mazda. Mein Auto war damals ein schwarzer GTI.
Auch das Handygespräch über Leon Rieder erschien nun in einem neuen Licht.
Das Telefonat hat es gegeben. Ich habe gesagt, dass er wahrscheinlich befragt wird. Das Auspacken habe ich auf unsere Drogengeschichten von früher bezogen.
In den Medien hieß es: Die Verhaftungen im Fall der vermissten Julia waren ein spektakulärer Schlag ins Wasser. Aber die Polizei kann nun zumindest eine Hypothese ausschließen. Die Ermittler müssen wieder zurück an den Start.
2011 versuchte die Polizei mit einer Prämie von 25.000 Euro Hinweise zur Klärung des Falls Julia zu bekommen. Doch es ergab sich keine konkrete Spur. Dann aber, am 30. Juni 2011 wurde eine folgenreiche Entdeckung bekannt. In Dietmannsdorf, einem kleinen Ort nur etwa 4 Kilometer von Pulkau entfernt, waren 2 Männer auf die Idee gekommen, sich auf eines der Nachbargrundstücke zu stehlen. Dessen Besitzer war nur selten da, sollte in seinem Keller aber Bier aufbewahren. Darauf hatten es die Anwohner abgesehen. Die beiden Männer drangen in den Innenhof des heruntergekommenen und leerstehenden Hauses ein. Dort entfernten sie eine lose Spanplatte, mit der der Eingang zu dem grob gemauerten Kellerloch abgedeckt war. Dann stiegen sie hinein und leuchteten mit ihren Taschenlampen umher. Sie entdeckten aber keine kühlen Getränke, sondern einen Schutthaufen und als sie näher hinsahen, Knochen und Schädelteile unter einem Haufen loser Ziegelsteine. Als klar war, dass es sich um menschliche Überreste handelte, dachten natürlich alle sogleich an Julia. Die Knochen wurden in die Gerichtsmedizin gebracht und untersucht. Man verglich dort das Zahnschema von Julia mit dem des Leichnams. Damit gab es endlich Gewissheit. Nach ziemlich genau 5 Jahren stand fest, Julia war tot. Die Skelettreste stammten von ihr.
Uns wäre es lieber gewesen, wir hätten die Knochen eines Soldaten aus dem Weltkrieg und nicht das Kind gefunden. Letzte Nacht hat mich Günther Jauch angerufen, ob ich nicht in die Sendung kommen will. Das werde ich nicht tun. Mir tun jetzt die Eltern von Julia wahnsinnig leid. Sie befinden sich bestimmt in einer schrecklichen Situation. Umgekehrt erhalten sie jetzt auch Gewissheit, was mit Julia passiert ist.
Sagte einer der beiden Nachbarn im Interview mit dem Kurier. In der Zwischenzeit hatten die Polizisten in Dietmannsdorf den Keller weiter untersucht. Sie fanden ein teilweise verbranntes Englischlexikon, so eines hatte Julia am Tag ihres Verschwindens dabei. Auch verwitterte Kleidungsreste und Stücke einer blauen Decke. Im vorderen Teil des länglichen, etwa 15 Meter langen Kellerganges waren die Wände mit Ruß bedeckt. Hier hatte wohl jemand versucht, den Körper zu verbrennen. Weiter hinten im Stollen hatte man Julias Leichnam dann abgelegt und mit Schutt bedeckt. Die Ermittler gruben die restlichen Leichenteile aus. Damit war das Skelett vollständig. Ein Gerichtsmediziner aus St. Pölten untersuchte die Überreste und versuchte festzustellen, woran Julia gestorben war. Eine schwierige Aufgabe nach all der Zeit. Die Gerichtsmediziner fanden allerdings heraus, dass die Leiche und die anderen Gegenstände mit einem Brandbeschleuniger aus Dieselöl oder Heizöl übergossen und angezündet worden waren. Der Zeitpunkt des Feuers war aber nicht mehr feststellbar. Auch sichtbare Spuren wie Stich- oder Schussverletzungen gab es keine.
Nach dem Fund häuften sich die Fragen. Wem gehörte der Keller? Gab es eine direkte Verbindung zu Julias Leichnam? War sie hier ermordet worden? Hatte man sie erst später in dem Keller abgelegt? War es ein Unfall oder vielleicht doch Selbstmord? Der Besitzer des Hauses war ein 50-jähriger Mann, gebürtig aus Amstetten. Ludwig Anger. Am kommenden Tag wurde er noch in den frühen Morgenstunden in Wien im Haus seiner Freundin festgenommen. Er arbeitete in einem Speditionsunternehmen. Obwohl er mittlerweile auch in Wien lebte, gab es mehrere Verbindungen zwischen ihm und der Gegend, in der Julia verschwand. Er betrieb 18 Monate lang eine Videothek am Hauptplatz Pulkau, quasi Jugendtreff. Es gab einen Dartautomaten, Getränke und DVDs. Inzwischen war sie geschlossen. Ludwig Anger hatte sie wenige Wochen nach Julias Verschwinden aufgegeben. Er belegte das damals mit wirtschaftlichen Gründen. Wie sich herausstellte, war er bereits vor Jahren von der Polizei zu Julias Verschwinden verhört worden. Damals galt er allerdings nicht als Tatverdächtiger und auch sonst war nicht bekannt, dass er mit Julia am Tag ihres Verschwindens zu tun hatte. Aber sie kannten sich. Julia besuchte die Videothek ab und zu.
Das hat er auch nie geleugnet,
sagte Ernst Geiger vom Bundeskriminalamt in einer ersten Pressekonferenz.
Vom Sehen. Sie war mit ihrem Freund zwei- oder dreimal bei mir im Geschäft und wenn er dann gekommen ist, der Großteil oder die meiste Zeit, ist sie im Auto sitzen geblieben,
sagte Ludwig Anger später aus. Bei den Suchaktionen hatte er sich damals beteiligt, auch Plakate aufgehängt. In den vergangenen 5 Jahren war Ludwig Anger insgesamt 4-mal einvernommen worden. Es gab 20 Seiten Aussagen von ihm.
Er bestreitet, mit der Tat in Zusammenhang zu stehen, nach wie vor. Der Mann war uns kein Unbekannter, aber er war auch kein Tatverdächtiger,
sagte Ernst Geiger. Mehrfach gab Anger den ermittelnden Tipps. Auch kurz vor dem Fund von Julias sterblichen Überresten, als die 25.000 Euro Belohnung ausgesetzt wurden, wollte er Hinweise liefern. Nach 3 Tagen wurde auch Ludwig Anger zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Haftrichter sahen keinen dringenden Tatverdacht. Er galt dennoch weiterhin als Hauptverdächtiger. Nun wieder frei gab Ludwig Anger dem Kurier und dem ORF Interviews und sorgte für einen Knalleffekt. Vor 2 Jahren wäre die Polizei schon auf seinem Grundstück gewesen, mit einem Spürhund, und hätte auch den Keller untersucht, ohne irgendetwas zu finden.
Der einzige Fehler, den ich begangen habe, ist, dass ich mein Haustor nicht abgesperrt habe. Das Eingangstor zum Grundstück, jeder konnte dort rein.
Also schlampige Polizeiarbeit oder eine Intrige? Das war schlichtweg unwahr, meinte die Polizei. Es hatte im Mai 2010 zwar eine freiwillige Nachschau gegeben. Allerdings...
Es war aber im Gegensatz zu seinen Behauptungen kein Diensthund dabei und die Kollegen haben den Keller auch nie betreten.
Vielmehr wurde Ludwig Anger zu weiteren Hinweisen rund um Julias Verschwinden befragt. Es hatte auch einen anonymen Hinweis gegeben, man sollte sich Ludwig Anger mal genauer ansehen.
Für einen Hausdurchsuchungsbefehl hätte das aber natürlich nie gereicht.
So die Ermittler. Ludwig Anger wiederum hatte bei den jeweiligen Befragungen stets auf die örtlichen Jugendlichen aus dem Freundeskreis von Julia als mögliche Tatbeteiligte verwiesen. Über Leon Rieder, den Ex-Freund von Julia, erzählte Ludwig Anger, er hätte ihm erlaubt, in seinem Garten eine kleine Hanfplantage anzulegen. Er hätte sogar einen Schlüssel zum Haus gehabt. Der wiederum bestritt all das rundheraus.
Schauen wir uns einmal an, was wir über Ludwig Angers Leben bis zum Zeitpunkt der Verhaftung wissen. Er wuchs in einfachen Verhältnissen in Amstetten und Wien auf, mit zahlreichen Geschwistern. Die Mutter war alleinerziehend und arbeitete als Hausbesorgerin. Als Kind soll Ludwig Anger als schwierig gegolten haben. Er hatte vielleicht auch eine Lernschwäche und besuchte eine Sonderschule. Dann folgten verschiedene Anstellungen als Hilfsarbeiter, ehe er mit 25 Jahren heiratete. Zunächst schien die Ehe gut zu laufen. Anger nahm den Nachnamen seiner Frau an, sie bekamen eine Tochter. Doch es kam immer wieder zu Streit und schließlich trennte sich das Paar. Ludwig Anger war nie das, was man einen Sympathieträger nennt. Er war korpulent, rauchte und war als Angeber und Prolet verschrien. Zudem hatte er immer wieder Geldnöte. Wofür er sich ehrlich begeisterte, waren Kampfsport und der Fußballclub Rapid Wien. 2004 kaufte er das Gebäude in Dietmannsdorf. 2005 eröffnete er die Videothek im Ortskern von Pulkau. Dort gab er sich den meist viel jüngeren Jugendlichen aus der Umgebung gegenüber jovial und fiel durch seine derben und chauvinistischen Sprüche auf. Er soll Ambitionen gehabt haben, im hinteren Teil des Geschäfts Pornos zu drehen und eine Tschechin, die er mutmaßlich mit falschen Versprechungen für eine Anstellung nach Pulkau lockte, kehrte nach wenigen Tagen mit Hilfe des Pfarrers fluchtartig in ihre Heimat zurück. Nur ein Jahr später gab er sein Geschäft auf, nahm eine Stelle als Botendienstfahrer an und lernte seine damalige Lebensgefährtin kennen. In ihrem Haus ließ er sich dann nach der Freilassung aus der U-Haft interviewen. Die Polizei kann sich anstrengen, so viel sie will. Gegen mich wird niemals ein Beweis gefunden werden können, weil es keinen gibt.
Das sollte sich zeigen. Die Polizei konzentrierte sich auf Teile einer weiß-blauen Decke, die neben Julias Skelett sichergestellt worden war, und die Autos, die Ludwig Anger zum Zeitpunkt von Julias Verschwinden gefahren hatte. Eines von ihnen war ein silberner Mazda. In den Verhören hatte er zunächst angegeben, dass er im Sommer 2006 gar kein Auto besaß. Die Wagen wären längst verschrottet worden. Doch eines der Fahrzeuge fand man nahe seines Wiener Wohnortes. Das andere fand man bei neuen Besitzern in Litauen. Parallel ging auf dem Grundstück die Spurensuche weiter. Dabei fand man die Kadaver von zwei Hunden in Jutesäcken vergraben. Sie waren wohl von Ludwig Anger erschossen worden. Der Verdacht, die Hunde hätten immer wieder angeschlagen, weil sie die Leiche im Keller gerochen hatten. Die Überreste der Tiere wurden nun von Gerichtsmedizinern untersucht. In den Befragungen der Anrainer kamen weitere Beobachtungen ans Licht. Über dem Haus wären am Tattag angeblich dicke, dunkle Rauchschwaden in den Himmel aufgestiegen. Ludwig Anger meinte dazu, er hätte damals nur alte Briefe und Zeitungen verbrannt. Sein Alibi für den Tag, an dem Julia verschwand, sah so aus.
Ich war mit einem Freund in Tschechien, DVDs einkaufen.
Um den Tathergang rekonstruieren zu können, wäre die Todesursache von Julia natürlich sehr hilfreich gewesen. Leider konnte die Gerichtsmedizin aufgrund des Zustandes des Leichnams aber nicht mehr feststellen, woran das Mädchen gestorben war. Die Spuren der Insekten am Körper verrieten, dass zwischen Todeszeitpunkt und Verbrennung 2 Tage bis 2 Wochen lagen. Anhand der toxikologischen Gutachten konnte man ebenfalls keine eindeutigen Rückschlüsse ziehen. Erst fand man keine, bei genauerer Analyse dann eine leichte Konzentration von Methamphetamin. Allerdings in einer Menge, die keine Überdosis nahelegte. Am 4. Februar 2012 wurde Julias Leichnam nach wochenlanger Analyse freigegeben und konnte beigesetzt werden. Die beiden Männer, die die Leiche gefunden hatten, erhielten die ausgelobte Prämie von 25.000 Euro plus noch einmal 5.000 Euro von den Gemeinderäten. Obwohl man das Mädchen nun gefunden hatte, stellte sich noch immer die Frage nach dem Täter. Die Ermittelnden setzten auf die gefundene Decke. Im August wurde österreichweit nach Personen gesucht, die dieses Modell der Marke Borbo Orion gekauft hatten. Die Decke hatte eine Größe von 150 x 200 Zentimetern und wurde zwischen 2004 und 2006 von der Großhandelsfirma Hausmann vertrieben. Insgesamt wurden 276 Stück in Österreich verkauft. Aber auch dieser Ansatz blieb vorerst ohne Ergebnis. Bis zum 5. Dezember 2012. Ludwig Anger wurde erneut festgenommen. An den Überresten der verkohlten Decke hatte man mit einer speziellen Hautschuppenanalyse seine DNA festgestellt. 15 von 16 Merkmalspuren stimmten mit dem Profil des Verdächtigen überein. Parallel war klar geworden, dass er für den Tattag ein falsches Alibi angegeben hatte. Sein Handy war zu dieser Zeit am Hauptplatz in Pulkau eingeloggt. Die von ihm angegebene Fahrt nach Tschechien hatte laut der Grenzpolizei wohl erst am Folgetag stattgefunden. Auch die Behauptung, dass er Julia kaum je gesehen hatte, erwies sich als unrichtig. Es gab etliche Aussagen, die bestätigten, dass sie wohl eine der Jugendlichen gewesen war, die öfter die Videothek besuchten.
Am 10. September 2013 begann der Prozess gegen Ludwig Anger. Die Anklage lautete auf Mord. Trotz der langen Ermittlung blieb es ein Indizienprozess. Es gab keinen unmittelbaren Beweis für die Tat. Rund 100 Zeugenaussagen waren eingeplant. In ihrer Anklage skizzierte die Staatsanwaltschaft den Hergang so: Ludwig Anger hatte Julia am Tag ihres Verschwindens getroffen, eventuell in seiner Videothek in Pulkau. Das Mädchen wollte vermutlich Crystal Meth kaufen, mit dem Anger handelte. 100 Euro pro Gramm. Julia litt eventuell doch mehr unter der Trennung von ihrem Freund. Anger soll sich ihr dann sexuell angenähert haben. Julia wehrte sich und wurde niedergeschlagen. Ein abgebrochener Schneidezahn und Eindrückungen im Julias Kiefer deuteten auf einen wuchtigen Schlag hin.
Im Anschluss daran tötete Ludwig Anger Julia auf nicht mehr feststellbare, jedoch jedenfalls gewaltsame Art,
hieß es in der Anklageschrift. Um die Tat zu vertuschen, habe Anger die Leiche unbemerkt mit seinem PKW nach Dietmannsdorf gebracht. Dort wickelte er sie in Jutesäcke und die blaue Decke und zündete den Leichnam mit Brandbeschleuniger an. Dann verscharrte er die Überreste im hinteren Bereich des Kellers. Postmortale Verletzungen, etwa an der Wirbelsäule, könnten durch die Schaufel entstanden sein. Um den Eingang zu versperren und damit auch seine Hunde abzuhalten, blockierte er den Keller mit einem Brett. Das Motiv war demnach sexuelles Verlangen nach der jungen Frau. Anger hätte eine Affinität zu jungen Frauen gehabt und Julia, schlank, dunkelhaarig, wäre genau sein Typ gewesen. Aussagen zufolge hatte er das anderen gegenüber sogar recht deutlich geäußert. Der Staatsanwalt zählte noch einmal die vorliegenden Indizien auf.
Man fand Spuren von Methamphetaminen in Julias Leichnam, jedoch nicht genug für eine Überdosis. Die Reste der Jutebeutel stimmten mit denen an den Hundeskeletten überein. Gegenstände des Mädchens lagen im Keller. Spurenfasern der blauen Decke waren auch in der Wohnung des Angeklagten zu finden. An den Deckenresten im Keller war zweifelsfrei seine DNA festgestellt worden. Das Alibi mit Tschechien stimmte nicht, da sein Handy um 13.14 Uhr in Pulkau eingeloggt war. Trotz alledem mögen die Geschworenen bitte außer Acht lassen, dass der Angeklagte nicht gerade ein Sympathieträger sei, sagte selbst der Staatsanwalt. Das zeigte sich etwa bei Suchbegriffen aus seinem Computer wie Sex mit toten Frauen oder K.O.-Tropfenvergewaltigung, bei deren Erwähnung der Angeklagte ein wenig ausweichend wurde. Der Verteidiger wehrte sich gegen das gezeichnete Bild seines Mandanten. Es gibt gar keinen Anhaltspunkt, dass Julia getötet wurde. Der geschilderte Zeitablauf der Staatsanwaltschaft sei fehlerhaft und auch der DNA-Beweis sei nicht stichhaltig. Es gibt eine weitere, nicht zuordnbare DNA-Spur. Die blieb bis zuletzt unidentifiziert. Der Anwalt erwähnte noch zwei Zigarettenfilter, die man im Keller gefunden hatte, obwohl sein Mandant bereits seit 20 Jahren nicht mehr rauche. Dies sah er als Beweis dafür, dass jemand anders den Keller betreten hatte. Bei der Sache mit den Drogen handle es sich um ein Gerücht. Ludwig Anger hätte nichts mit Rauschgift zu tun, lediglich die Absprache mit Julias Ex-Freund bezüglich der Hanfplantage habe sich so ereignet. Der Angeklagte selbst sagte, wenn er Dealer gewesen wäre, hätte er wohl kaum 300.000 Euro Schulden angehäuft. Auch sei er nicht direkt nach Julias Verschwinden umgezogen, sondern bereits ab September größtenteils bei seiner Freundin in Stammersdorf gewesen. Er sei aber jeden zweiten Tag zurückgefahren, um die Hunde zu füttern. Insgesamt blieb Ludwig Anger bei seiner bisherigen Aussage. Er bekannte sich nicht schuldig.
Bis 2011 hat angeblich keiner was gewusst und plötzlich weiß jeder was.
Wunderte er sich, dass in den 5 Jahren nach dem Verschwinden Julias niemand in dem Ort der Polizei seinen Namen genannt hätte. Das Problem ist, dass der Frauentyp, für den sie eine Vorliebe haben, tot in ihrem Erdkeller gelegen ist, sagte der Richter, als Ludwig Anger ihn fragte, welcher Mann hat keine junge Freundin?
Die Zeugenaussagen waren teilweise widersprüchlich. Man darf aber auch nicht vergessen, dass das Verschwinden mittlerweile über 7 Jahre her war. Eine ehemalige Mitschülerin beschrieb noch einmal die Situation. Schule okay, Eltern streng, Trennung, depressive Stimmung. Sie wusste, dass Julia definitiv schon einmal in der Videothek gewesen war, wenn auch nur, um sich ein Red Bull zu holen. Eine andere Zeugin unterstrich die Vorwürfe der sexuellen Belästigung. Sie machte 2006 ein Praktikum in der Videothek. Dabei habe der Angeklagte sie mehrfach an Hintern und Brust angefasst und sie zu sexuellen Gefälligkeiten aufgefordert.
Pervers war er Mädels gegenüber generell. Die Schmähs waren immer unter der Gürtellinie.
Allerdings?
Die Burschen haben auch so geredet.
Bezüglich der Drogen hätte sie nicht mitbekommen, dass diese aus der Videothek gekommen seien. Zwar sprach sie von Crystal und davon, dass ältere Jugendliche das in einem Lokal in Pulkau öfter konsumiert hätten, aber sie wusste nicht, woher sie es hatten. Die Hauptbelastungszeugin der Drogentheorie war eine andere Frau. Allerdings machte sie sich selbst unglaubwürdig. Daten und frühere Aussagen stimmten nicht überein. 2008 habe sie auch einen Gedächtnisverlust erlitten. Das war aber schon vor der polizeilichen Aussage. Julias Ex-Freund erschien zunächst nicht, widersprach in seiner Aussage jeglichen Vorwürfen. 8-mal war er seit dem 27. Juni 2006 vernommen worden, teils als Zeuge, teils als Beschuldigter. Diesmal war er zunächst im Krankenhaus und nicht aussagefähig. Dennoch kam er zur Sprache, denn eine weitere Zeugin gab an, dass er kurz nach dem Verschwinden Julias auf sie zugekommen sei. Sie dürfte es niemandem verraten, aber er sei der Letzte gewesen, der Julia lebend gesehen hatte. Die beiden hätten im Wald einen Joint geraucht. Das Gespräch sei dann abgebrochen. Die Zeugin machte diese Angaben erst 4 Jahre später. Warum, wollte der Richter wissen. Weil sie es ihm versprochen hatte. und schließlich hätten alle geglaubt, dass Julia weggelaufen sei. Der Ex-Freund leugnete das Gespräch, als er im Zeugenstand war. Die Aussage zu den Jugendlichen und dem silbernen oder grauen Wagen wurde im Prozess zurückgenommen.
Die Vernehmungssituation mit der Polizei war damals unangenehm. Ich bin hart vernommen worden. Ich war unsicher. Ich musste es mit einem anderen Tag verwechseln,
sagte der Augenzeuge. Damit blieben nach den Einvernahmen vor allem flatterhafte Aussagen.
Am 24. September 2013 fiel das Urteil gegen Ludwig Anger. Zwei zentrale Fragen mussten von den Schöffen beantwortet werden. Die Geschworenen entschieden in der Frage des Mordes mit 7-1 Stimme für schuldig, in der Frage der Suchtmittelweitergabe mit 8-0 Stimmen für schuldig. Der Prozess endete mit der Höchststrafe, lebenslang. Der Verteidiger meldete sofort Berufung und Nichtigkeit an. Auch ein Linzer Strafrechtsprofessor äußerte öffentlich Zweifel an der Entscheidung. Ein Mordurteil, ohne die Todesursache zu kennen, sei eben nicht nachvollziehbar. Es hätte ja auch Körperverletzung mit tödlichem Ausgang, fahrlässige Tötung oder Totschlag sein können, mit unterschiedlichen Strafdrohungen ab einem Jahr Haft. Die Entscheidung über mögliche Verfahrensmängel ging an den obersten Gerichtshof. Bei der erneuten Verkündung am 8. März 2014 änderte das Oberlandesgericht die Strafe von lebenslänglich auf 20 Jahre ab. Eine weitere Berufung folgte im Mai 2017. Die Verteidigung stellte einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens. Der Täter sei nicht der Verurteilte, sondern Julias Ex-Freund Leon Rieder. Dazu hatten sich verschiedene Zeugenaussagen gefunden. Das frisch getrennte Paar hätte sich am Nachmittag des 27. Juni 2006 getroffen. Dabei wäre es im Zuge einer Diskussion zu einer Gewalttat gekommen, ob Unfall oder bewusst herbeigeführt. Leon Rieder galt besonders unter Drogen- und Alkoholeinfluss als aggressiv. Er empfände die Beziehung zu Julia als zunehmend lästig, hieß es, und behandle sie abwertend vor Freunden. Um die Tat zu verschleiern, schickte er der Theorie zufolge mehrere SMS an die Ex-Freundin. Parallel gab es zwischen 16.09 und 18.12 Uhr mehrfach Anrufe zwischen Leon Rieder und einem Freund. Könnte es um das Verstecken der Leiche und Beweise gegangen sein? Ein neues Gutachten widerlegte dazu den damaligen toxikologischen Befund. Den neuen Erkenntnissen zufolge könnte die Todesursache durchaus eine letale Überdosis der Substanz Methamphetamin, also Crystal Meth, sein. Auch wenn man nicht sicher war. Doch im Juli 2018 entschied ein Dreirichtersenat gegen die Wiederaufnahme. Es gäbe kein eindeutiges, fehlerfreies neues Beweismittel und die Einreichung basiere auf eigenen Spekulationen in Verbindung mit getätigten Hörensagenzeugen. Ein weiterer Antrag wurde am 16. März 2019 abgewiesen. Ludwig Anger sitzt somit noch immer wegen des Mordes an Julia in Haft. Neue Beweise sind bis jetzt nicht aufgetaucht.
Eine obskure Sache, die uns bei der Recherche aufgefallen ist: Wenn man heute auf www.findetjulia.org geht, dann ist die Seite noch immer online. Sie führt aber zur Webpräsenz eines, ich würde mal sagen, einer halbseriösen Yogaschule, die auch nicht deutschsprachig ist. Also ganz, ganz seltsam, ich kann mir das wirklich nicht erklären, warum diese Seite oder diese Yogaschule da eine Querverlinkung hat. Ist mir unbegreiflich.
Und die aktuellen Zahlen, die wir zu Beginn genannt haben, kommen aus einer ganz frischen Statistik, weil Ende Mai veröffentlichte das Bundeskriminalamt diese neuen Ergebnisse, die ich jetzt nochmal wiederhole. Es ging dabei um vermisste Personen in Österreich und darin heißt es, dass zu dem Zeitpunkt der Auswertung 884 Menschen vermisst worden waren, 498 Erwachsene und 386 Minderjährige. In den letzten 4 Jahren wurden durchschnittlich 85% der vermissten Fälle nach einer Woche, 95% nach einem Monat, 97% nach 6 Monaten und 98% nach einem Jahr geklärt.
Da finde ich ganz interessant, dass sich das mit den Zahlen von 2006, wo es ja auch um die 800 waren, relativ gut deckt. Also es gab wohl in der Zwischenzeit eine leichte Kurve da drin, aber mittlerweile sind diese Zahlen wieder auf dem ähnlichen, sage ich mal, Niveau wie 2006.
Ist mir auch aufgefallen bei der Schilderung. Fand ich auch interessant.
Was mir ebenfalls bei der Recherche aufgefallen ist, gerade eingedenk dessen, dass wir hier einen Fall haben, der sich nicht schnell und staccatoartig hintereinander abspielt, also Tat, Ermittlung, Aufklärung nah beieinander, sondern sich über Jahre zieht, wie die Menschen in der Gegend, so hat es ja auch die Polizei bemängelt, Informationen offensichtlich zurückgehalten haben. Einmal die Jugendlichen, die nicht wollten, dass man auf ihre Drogengeschichten draufkommt, ohne das jetzt zu pauschalisieren, also ja, nicht alle natürlich, aber das war wohl offensichtlich ein Thema dort. Hey, wir wollen nicht, dass das auffliegt, also halten wir mal lieber den Ball flach. Und dann aber auch, dass die Menschen in Dietmannsdorf, und das hatte ja auch der Ludwig Anger im Prozess dann sehr lautstark und ich finde nicht ganz zu Unrecht angeprangert, dass es jahrelang gar kein Thema war, oder er als Person, und sobald er dann festgenommen wurde oder seine Identität als Tatverdächtiger und jetzt als verurteilter Täter bekannt wurde, dass es da von links und von rechts Aussagen gab mit ja, und der ist ja deswegen und dieses wegen ist er ja verdächtig und was er nicht alles angestellt haben soll. Also das ist schon seltsam, wie da mit Informationen umgegangen wird und vor allem mit diesem Aufruf. Ich denke mir, auf der anderen Seite hat man ja dann die Eltern und die Ermittler, die versuchen, irgendwas rauszufinden. Das ist schon schwierig.
Wie du sagst, vor allem, weil da ja ein Leben dranhängt. Man wusste ja nicht, ob sie noch lebt oder nicht. Man hat ja gehofft, dass sie noch lebt. Und das damit zu behindern, ist was anderes, als einfach zu sagen, ich erzähle jetzt meinen Eltern nicht, was ich da eigentlich in der Videothek mache oder wo auch immer.
Ja, ich überlege gerade, weil natürlich wollen wir beide jetzt ja nicht pauschal verurteilen die Menschen dort und sagen, die haben alle, hätten alle was sagen sollen, weil man möchte ja auch nicht derjenige sein, vielleicht gerade in einer kleineren Gemeinde, der dann den Nachbarn anschwärzt, zu Unrecht. Gerade wenn man sieht, so einen Fall hatten wir ja eben in unserer Erzählung heute, dass jemand erzählt, ja, ich habe die Julia gesehen mit den drei Jugendlichen dort, ja, die ist ja sogar ins Auto eingestiegen und dann werden die drei von Cobra-Kommandos verhaftet, der Hund wird erschossen und dann werden die drei abgeführt unter großem Bohai und alle sprechen von den Drogendealern aus dem Ort. Und als solches ist sie natürlich jetzt auch gebrandmarkt. Und das will man natürlich auch nicht, das verstehe ich schon, diese Tendenz.
Ich habe da sehr stark gedacht an den Fall Raven, den wir mal hatten, der Tod an den Ronin-Liften, das war unsere Folge 13.
Oh ja.
Weil da ging es ja auch darum, dass die Eltern ermittelt haben, auch sehr viel selber ermittelt haben und die eigentlich gar keine Chance hatten, dagegen vorzugehen, dass die das total blockieren und einfach nichts dazu sagen wollten. Und es gab dann ja auch noch falsche Ergebnisse, die dann in falsche Richtungen geführt haben und so weiter. Also auch ein komplizierter Fall. Und da gab es quasi auch die Dorfgemeinschaft, nenne ich das mal, als Gegenspieler. Obwohl das ja nicht heißt, dass die das den Eltern gegenüber böse meinen, aber in dem Moment wirkt es sich ja so aus. Also auch wenn sie vielleicht sich selber schützen wollen aus irgendeinem Grund, belastet das ja andere Menschen, die da gerade versuchen, diesen Fall zu lösen.
Ja, wobei man in diesem Fall tatsächlich sagen kann, dass sich die Dorfgemeinschaft dort, auch da will ich wieder nicht sagen alle, aber wir haben ja sogar noch mit den Eltern Vollrad gesprochen und die in einer Reportage drin gehabt und was die erzählt haben, wie die teilweise angegangen worden sind, dass man gefälligst aufhören soll und man soll den Dorffrieden nicht umrühren und so weiter und so fort und sie erfahren von uns gar nichts. Also das war schon nicht mehr feierlich, wenn man überlegt, dass die gerade ihren Sohn suchen und es darum geht, dass man herausfinden will, wie der gestorben ist, wo er hingekommen ist, warum er verschwunden ist. Das war schon schlimm, das kann ich schon nachfühlen. Aber eben auch unter diesem Eindruck, die Eltern Vollrat waren für die Menschen dort halt Aggressoren, Eindringlinge, die den Frieden kaputt machen. Mhm. Und da reagiert man nun mal, ich sag ja immer mit, was sag ich immer? Na, ich hab's hier. Und da reagiert man vielleicht, indem man halt die Defensivmechanismen hochfährt.
Aber es ist doch trotzdem spannend, wie viel dann plötzlich doch noch rauskommt, weil die Leute haben ja irgendwann ihre Aussagen gemacht. Und natürlich ist das was anderes, wenn man dann vor Gericht steht, unter Eid und so weiter. Aber sowas wie, ah ja, jetzt wo sie es sagen, als sie mich damals befragt haben, bin ich gar nicht drauf gekommen. Aber jetzt, wo ich weiß, dass jemand verbrannt wurde, waren da ja auch Rauchschwaden. Also, dass sich sowas dann zusammensetzt. Und ich war noch nicht in der Situation, dass ich selber so eine Aussage machen musste. Deswegen kann ich nicht beurteilen, inwieweit einem das dann vielleicht auch erst in den Kopf schießt. Aber wenn das dann nicht jeden Tag passiert ist, dass es da dicke Rauchschwaden gab, würde ich zumindest jetzt spontan denken, dass man das im Kopf hat, wenn man von der Polizei befragt wird.
Ja, ja. Man denkt das immer. Ich denke auch, Moment mal, es hat seltsam gerochen. Und natürlich, es gab Rauchschwaden. Und der Typ, den angeblich alle für unseriös und seltsam halten, erzählt dann was von, ich habe irgendwie Zeitung und so verbrannt. Und das kam dann nicht seltsam vor, erst als er eben verdächtigt wurde von der Polizei. Das ist schon ungewöhnlich. Und dann wieder denke ich mir, wenn man mich fragen würde, ja, wo war ich am 19.07. vor 8 Jahren? Könnte ich nicht sagen.
Oder letzte Woche.
So schlimm ist es noch nicht. So schlimm ist es noch nicht.
Aber wenn wir jetzt schon beim Angeklagten sind, dann müssen wir auch über die Indizien reden, weil es ist ja doch irgendwie schwierig, mit diesen Beweisen anders, mit diesen Indizien vorzugehen, weil Beweise sind es ja eben nicht. Und es gibt diese DNA-Probe und das ist irgendwo schon ein Ding, das verstehe ich. Aber trotzdem ist die Beweislage ja relativ schwammig. Und diese zweite Theorie, die aufgekommen ist, könnte es neutral von Weitem betrachtet genauso sein. Für die hat man auch keine Beweise.
Ja, sie klang zumindest ebenso plausibel. Natürlich folgen wir dem Gericht und es gibt eine Verurteilung, die ist auch durch alle Instanzen gegangen. Nichtsdestotrotz ist die Beweislage, und das ist ja, glaube ich, was du sagen wolltest, eine recht dünne. Und da bin ich zumindest sehr der Meinung von dem Experten, den wir zitiert haben, der sagt, es ist wirklich schwierig, also juristisch schwierig, jemanden des Mordes zu verurteilen, wenn das nicht mehr feststellbar ist. Also nehmen wir mal an, unser Ludwig Anger ist schuld am Ableben von unserer Julia. In welche Situation auch immer. Aber es gibt in Österreich nun mal große Unterschiede im Strafmaß zwischen Mord, vorsätzlichem Mord oder zum Beispiel Totschlag. Was ist, wenn ein Unfall passiert ist und er dann sich verhalten hat, aus welchen Gründen auch immer, und so gehandelt hat, dass er sie dann im Keller verscharrte und davor verbrannte, weil er nicht entdeckt werden wollte, dann ist all das strafrechtlich zu belangen. Aber es ist ein großer Unterschied, ob er sie ermordet hat oder ob er beigetragen hat zu ihrem Tod oder ob er einfach vielleicht nur dabei war, als sie gestorben ist. Da bin ich wieder bei der Theorie mit der Überdosis, die im Raum stand. Das sind alles Sachen, die sich nun halt sehr schwer klären lassen. Aber die Verurteilung gab es.
Mhm.
Und darüber kann man zumindest diskutieren. Auch wenn wir beide da jetzt nichts dazu beitragen können, außer uns selber diese Frage zu stellen, hier hinten am Ende unseres Podcasts. Aber schreibt uns ja gerne mal dazu, was ihr davon haltet.
Es ist halt trotzdem, wie soll ich sagen?
Es bleibt ein Beigeschmack, könnte man vielleicht sagen.
Ja, das ist gut. Man hat halt natürlich die Hoffnung, dass wenn die Person dann da ist und in die Ecke gedrängt ist sozusagen, dass sie dann zum Beispiel auch gesteht. Aber wenn sie das nicht tut oder vielleicht auch nicht war, was auch immer, dann hat man ja trotzdem keine komplette Aufklärung. Also man würde ja trotzdem gerne wissen, was da eigentlich passiert ist.
Ja.
Und ich meine jetzt nicht uns jetzt persönlich, sondern Mann auch im Sinne der Leute, die sie kannten, ihre Eltern, die damit leben müssen, die Familie, alle, die sie immerhin dann gefunden haben, aber ja trotzdem nicht wissen, was war.
Ja, das wird bleiben.
Viel offen auf jeden Fall, viel Gerüchteküche. Da hilft es natürlich auch nicht, wenn sich das so zieht, wie du schon beschrieben hast, und man sich dann nach 7 Jahren anders erinnert als vielleicht nach 3 Monaten oder sowas. Und ein sehr komplexer Fall, leider eben ein halboffener Fall und eben leider auch einer von denen, die eben dieser Statistik eigentlich widersprechen, dass ja, die meisten doch wiederkommen, gerade unter den Minderjährigen, und hier war es wirklich leider nicht so.
Ja, lass uns so enden, dass zumindest, wenn man an die Statistik glaubt und die vor sich hat, dass die meisten überwiegend im hohen 90er-Bereich wieder den Weg nach Hause finden.
Und vielleicht kommt ja doch noch irgendwann was raus.
Ja, wer weiß.
Dann mache ich geschwind nochmal die Überleitung zu Social Media, auch wenn ihr das zu Beginn schon gehört habt, aber wir wollen ja unsere schöne Struktur beibehalten. Wer uns auf Social Media finden möchte, der sucht nach True Crime Austria oder schreibt uns, wenn ihr uns kontaktieren möchtet, auch gern an hinweise@truecrimeaustria.at. Und wer uns unterstützen mag, der kann sehr, sehr gerne mal bei Patreon oder Steady vorbeischauen oder folgt einfach dem Direktlink zu PayPal über unsere Shownotes. Hast du dich gut durchgekämpft?
Ja, ich hoffe, meine Stimme ist nicht zu oft dramatisch gebrochen. Das war dann keine Absicht.
Okay. Na, ich finde dich sehr tapfer. Ihr seid auch tapfer, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid. Und dann hören wir uns bald wieder.
Macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.